vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
So, vielen Dank, ihr Lieben. Ihr merkt, das nimmt mich mit. Ich habe, am Mittwoch mit Keith nochmal telefoniert. Der ist weitergeflogen nach England und er hat zu mir gesagt, er braucht gerade noch Zeit, bis er wieder das adjusted hat, also bis er wieder in den Normalzustand kommt. Und ich dachte mir so und habe zu ihm gesagt, ich hoffe, ich komme nie wieder in den Normalzustand. Ich hoffe, dass das, was wir dort erlebt haben, tatsächlich auch irgendwo mich beschneiden darf, meine Perspektive prägen darf, mein Herz fokussiert irgendwo, mich erdet, um was es wirklich geht. Und manchmal braucht man sowas, dass man weggeht, irgendwo hingeht und manchmal brauchen auch das nicht. Es hilft manchmal, wenn man aus seinem Alltag rausgeht und woanders hin, wo es Menschen nicht so gut geht, wo Menschen gefangen genommen werden oder krasse Stories haben aufgrund des Glaubenswillen. Und ich will ganz kurz Joel fragen, bist du bereit, was zu sagen? und ein bisschen zu erzählen, du warst ja mit dabei. Bist du bereit oder nicht? Ja, klar, du musst vorkommen, natürlich. Komm, ein bisschen schneller, ich habe nicht so viel Zeit heute. Gefühlt jedes Mal, wenn ich dran bin, haben wir nicht so viel Zeit, aber ist okay. Also okay.
Hau rein, erzähl.
Servus. Es war eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich persönlich mitgegangen, hauptsächlich, um einfach Zeit mit dem Steve und mit dem Keith zu verbringen und da einfach in mich investieren zu lassen. Was kann ich euch erzählen? Am ersten Tag hatten die ein Gebetstreffen in der Gemeinde, in der wir waren. Und der Steve hat gepredigt. Und danach haben wir für Leute gebetet. Und ich wurde dann, so wie gerade genötigt, auch für Leute zu beten. War gut. Und ich habe da dann einen Übersetzer gehabt, weil die sprechen ja alle kein Englisch und auch, also Türkisch spreche ich ja auch sowieso nicht, aber die können quasi nur Farsi sprechen. Und da kam dann ein Ehepaar zu mir, wo die Frau eben Schmerzen in ihren Knie hatte und gesagt, ob ich dafür beten kann. Das habe ich dann gemacht und beim ersten Mal war nichts. Beim zweiten Mal hat sie dann gemeint, dass sich eine Schwere gelöst hat. Der Schmerz ist immer noch ein bisschen da, aber so eine Schwere hat sich gelöst. Dann haben wir nochmal gebetet und der Schmerz ist leider da geblieben. Ich habe sie leider danach nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie es ihr jetzt geht. Und das Eindrucksvollere für mich war dann, dass dann der Ehemann eben daneben stand und auch Gebet wollte. Und hatte gemeint, er hat ein Herzproblem. Und seit 3 Tagen hat er einen höheren Schmerz. Und ich habe für ihn gebetet. Und dann meinte er plötzlich, der Schmerz ist jetzt plötzlich hier hinten. Und er ist wohl auch stärker geworden, er ist dann auf die Knie gefallen und so zusammengesackt und ich halt so, und jetzt? Der Steve war zum Glück fertig mit seinem Gebeten, dann habe ich mich zum Steve hin und habe gesagt, das und das ist passiert, was ist das, was mache ich jetzt? Und dann kam er gleich und meinte, das ist der Spirit of Infirmity, Geist der Gebrechlichkeit, also quasi ein Dämon. Und er kam dann quasi mit seiner Übersetzerin und hat eben für ihn mitgebetet. Und die Übersetzerin hat uns nachher erzählt, dass sie dem Mann gesagt hat, er soll quasi proklamieren, Gott ist gut oder Jesus ist gut und Jesus ist groß und Jesus ist der Herr. Und er konnte quasi alles sagen, außer dass Jesus ist der Herr, konnte er nicht sagen. So ging das eine Weile und auf einmal ist er eingeschlafen und auf die Seite geklappt und lag dann quasi schlafend auf dem Boden. Und ich habe dann quasi weitergebetet. Ich glaube, der Steve war es dann, wo halt dann gemeint hat, den Namen Jesus, wach wieder auf. Und er hat dann quasi aufgewacht und kam wieder zu sich. Wir haben wieder hingesetzt und weitergebetet. Und letztendlich hat dann, meine ich, er hat es sagen können, Jesus ist Herr und der Mond ist gegangen und hat dann noch so eine Taubheit in seinen Fingern gespürt. Und aber ihm ging es nach gut, sag ich mal. Ich habe ihn leider auch nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Ich hoffe, ihm geht's gut. Genau, aber das war so auf jeden Fall was Eindrucksvolles, was man jetzt nicht alle Tage erlebt. Genau. Von dem her, damit seid ermutigt, einfach, auch wenn es manchmal nicht leicht fällt, einfach zu beten für Leute.
Come on, ja. Richtig stark. Ich will mich einfach nochmal ganz kurz auch bedanken für all diejenigen, die da ja, finanziell reingesegnet haben in den Trip, also in die Reise. Wir konnten der Gemeinde ein Opfer geben und wir haben ja auch ganz viele Häuser besucht, Wohnungen besucht, also einzelne Menschen besucht und denen gedient. Und was sehr eindrucksvoll war und denen einfach auch immer wieder Geld geschenkt, weil die haben wirklich nichts, die haben auch keine Krankenversicherung und es ist schon tatsächlich so, wir haben echt coole Wunder erlebt, wie jahrelange Schmerzen und sowas geheilt wurden und manche wurden auch nicht geheilt und eine Frau hatte ein, ja, sag ich mal, 10 cm zu kurzes Bein, aber der konnten wir einen Schuh kaufen. Mit Erhöhung. Also im Prinzip, okay, wenn das, was wir haben, nicht reicht, hey, okay, aber unsere Finanzen, die können trotzdem dein Leben verändern oder die Situation, bis Gott dich heilt. Und ja, einfach danke von Herzen, dass ihr da mit uns steht. Wir hatten jetzt auch am Donnerstag so einen Infoabend, wo wir ein bisschen drüber geredet haben, wie es uns geht, wie es auch vieles mit unseren Finanzen geht. Und ihr habt gesehen, für alle die dabei waren, für alle nicht, dass es uns echt gut geht als Church mit unseren Finanzen. Ich will mich einfach nochmal ganz kurz dafür auch bedanken. Für all die hier reinsehen, für all die sagen, das ist unser Zuhause, für all die hier mitdienen. Ja, die hier standhaft die Vision des Herz von Fearless mitprägen. Ohne euch wäre das nicht möglich und wir sind euch tatsächlich von Herzen dankbar, dass ihr da mit uns steht und mit uns unterwegs seid. Ich glaube, für mich das Eindrückliche auf der Reise ist tatsächlich, dass die Leute trotz ihrer Umstände glücklich sind. Wir haben von Leuten gehört, ihr müsst euch das so vorstellen, im Iran ist es nicht erlaubt, zu evangelisieren, geschweige denn eigentlich Christ zu sein. Die anbeten leise, ohne zu singen, weil die Geheimpolizei theoretisch vor der Tür stehen kann und denen ist alles erlaubt, dich zu erschießen, dich ins Gefängnis zu nehmen und so weiter. Wir haben einen Bericht mitbekommen, letztes Jahr haben wir noch einer Frau gedient, dort in der Kirche, die wurde jetzt gefangen genommen und für 40 Jahre ist frisch, schwanger, ist jetzt für 40 Jahre ins Gefängnis geworfen worden, weil sie Christ ist. Ich denke, es ist eine liebe Zeit. Was sind das für Verhältnisse irgendwo auch? Aber in dem Ganzen einfach zu sehen, wie Leute trotz allem ihren Ärzten Bibeln geben und dann gefangen werden, ins Gefängnis geworfen werden, uns gegenüberstehen und sagen, ja, das war es mir wert, für Jesus ins Gefängnis geworfen zu werden, wenn eine Person ihn erkennt. Ich denke mir so, du liebe Zeit, bin ich überhaupt Christ? Was mache ich eigentlich hier? Oder du begegnest Leute, die haben keine Finger mehr, weil halt irgendwelche Leute da Sachen machen. Und das beeindruckt mich sehr, dass man da in Häuser besucht, die für unser westliches Niveau untere Liga irgendwo sind und die Leute trotzdem zufrieden und glücklich sind, weil sie Jesus haben. Und das erdet einen irgendwo. Nicht, dass ich heute Morgen sage, du darfst nichts haben oder so. Aber hey, wenn das dein Glück ist, das kann morgen weg sein. Ja. Und ich möchte ganz kurz ein bisschen einfach aus der Bibel lesen. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Aber ich glaube, was mir dort passiert ist, oder jedes Mal wird meine Perspektive dort neu geschärft und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen von dem mitgeben und das importieren, das weitergeben und gleichzeitig beten und hoffen, hey, dass wir verstehen, es dreht sich so viel mehr um das Reich Gottes, um das größere Bild als das, was wir hier nur so ein bisschen machen. Und möchte aus Philipper vorlesen, Es ist ein Brief im Neuen Testament. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch mal mit mir auf. Da heißt ab 1, ab Vers 12: Ich will euch aber wissen lassen, Brüder, dass meine Umstände, sag mal Umstände. Okay. Also, ich will euch aber wissen lassen, Brüder, dass meine Umstände umso mehr der Förderung des Evangeliums dienen. Jetzt ist meine Frage an dich, ist das da auch deine Perspektive, dass deine Umstände dem Evangelium dienen? Oder sind deine Umstände eher dafür da, dass du dich beklagst? Ich denke mir so, okay, für alle, die Philipper kennen, okay, die wissen schon ein bisschen, wo es da hingeht, aber für alle die, die das heute zum allerersten Mal lesen, vielleicht, die denken, okay, was ist denn da passiert, was ist denn da Umstand? Ist da was Cooles passiert oder vielleicht was Blödes passiert? Ja, und so weiter. Und dann, wenn man dann weiterliest, da heißt da, in dem im ganzen Gerichtsgebäude und bei allen anderen bekannt worden ist, dass ich um Christi willen gefesselt bin. Also, Paulus' Umstand ist, dass er im Gefängnis ist. Und er sagt, hey, das ist gut, weil das dient der Förderung des Evangeliums. Hat der Mann irgendwie, nehmen wir alle Tassen im Schrank, würde man vielleicht sagen, hier bei uns. Ich glaube, der hat was erkannt. Er hat was erkannt. Und ich lese einfach mal weiter vor, weil das ist einfach so gut. Lest gern mal den Philipperbrief, das ist richtig gut. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir hier einiges lernen können, wenn es um unsere Perspektive geht, um was es wirklich zählt, um was es wirklich geht. Ich lese einfach mal nochmal vor. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, also ich lese jetzt aus einer anderen Übersetzung, Schlachter. Philipper 1, ab 12 bis, ich lese jetzt mal bis 24. Ich weiß, sind ein paar Verse, aber ich radere das schön durch. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt worden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Wow. Einige verkünden zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meine Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Okay, also es gibt auch Leute, die verkündigen Christus aus Selbstsucht und so weiter und so fort. Aber Paulus sagt, hey, was tut es? Was soll's? Egal, jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir diese zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Ah, das ist so kraftvoll, ihr Lieben. Es sei durch Leben oder durch Tod, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötig, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Oh my goodness. Der Paulus, der hat was verstanden. Dass wenn du dein Leben Jesus gibst, du in eine andere Realität eingetreten bist, die viel größer ist. Die Welt kann dir nichts mehr nehmen. Deswegen hast du alles, was du geben kannst. Und ich, ich merke, wie diese Perspektive von den Leuten, die im Gefängnis waren, die nichts haben, die mit dem auskommen, was sie haben, dass das so ihre Perspektive trainiert hat, in Anführungszeichen. Weil ich bin ganz ehrlich, wahrscheinlich von denen will niemand in diesen Umständen sein. Ich würde auch nicht gern im Gefängnis sein. Die Frage ist, wenn ich ins Gefängnis kommen würde, hätte ich die gleiche Perspektive, weil ich erkannt habe, dass es eine größere Realität gibt als das jetzt. Ich will es mal so ausdrücken. Ich glaube, die irdische Perspektive, die fragt immer, was habe ich jetzt davon? Was habe ich heute davon, wenn ich in den Gottesdienst komme? Was habe ich heute davon, wenn ich bete? Was habe ich heute davon, wenn ich stille Zeit mache? Was habe ich heute davon? Anstelle von einer Perspektive aus zu leben, und wir haben da ganz verschiedene Wörter dafür, himmlische Perspektive. Lass es mich mal so ausdrücken, von der Ewigkeit her zu denken. Was macht mein Leben von der Ewigkeitsperspektive aus? Ist meine Sorge in der Ewigkeitsperspektive überhaupt gerade relevant? Ich will nicht sagen, dass deine Sorge schlecht ist oder blöd ist oder wie auch immer. Man soll sich nicht sorgen, sagt die Bibel. Okay, vielleicht ist es nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, manchmal in Mathematik gibt es ja größer als. Ja? 1 Million ist viel, 2 Millionen ist aber größer als 1 Million. 1 Million ist aber deswegen nicht blöd oder schlecht, okay? Und ich glaube, was Paulus hier macht, ist, hey, mein Leben ist nicht blöd, kacke oder sowas, und deswegen ist es mir egal, was mit mir passiert. Nee, ich habe ein größer als, ich habe was entdeckt, das ist viel größer. Und deswegen kann ich auch das aushalten. Deswegen kann ich dem standhalten, deswegen kann ich im Umstand sogar mich freuen und anbeten. Perspektive macht den Unterschied. Ist 40 alt. Wow. In ein paar Jahren werde ich 40. Ich dachte eigentlich, wo ich 8 war, 40 ist 100. Da denkt man, wenn man 8 ist, denkt man, ja gut, irgendwann wird man mal 18. Dann hat man es geschafft. Mein Sohn, der will 8 werden, weil dann kann er ins Fitnessstudio. Okay, alles klar. Ist 40 alt? Ja, well, das kommt halt drauf an. 40 ist das neue 20, wenn ich 40 wird. Spaß. Aber ihr merkt, das war die Perspektive. Ist schön eigentlich schön. Well, wenn ich ein Hawaiianer wäre, würde ich vielleicht sagen, ja, ein bisschen weit weg vom Meer. Wenn ich ein Schweizer wäre, würde ich vielleicht sagen, ja, ein bisschen wenig Berge. Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich vom Norden kommen wäre, würde ich sagen, ja, die Steilküste fehlt mir. Wenn ich hier geboren wäre, würde ich sagen, ja, das ist mein Hut. Hammer, gefällt mir. Merkt ihr das? Perspektive. Ist deine Woche schwierig? Perspektive. Ist dein Leben hart? Perspektive. Jesus hatte auch eine Perspektive. Er ist für uns ans Kreuz und hat die Freude darin gesehen, dass er für uns stirbt, damit wir zu ihm kommen können. Das ist Perspektive. Paulus hat eine Perspektive, dass sein Umstand selbst dem Reich Gottes dient. Oh mein Gott. Bonhoeffer, kennt ihr den? Der hat im Gefängnis geschrieben an seine Verlobte, war es glaub, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Abgeguckt von Paulus. Perspektive. Ich dachte früher immer, Fliegen ist cool. Mittlerweile, ich habe es zum Joel gesagt, es kommt auf deinen Layover natürlich auch drauf an und so weiter. Layover ist das, wo du die Zeit tatsächlich am Flughafen verbringen musst und so weiter. Aber ganz ehrlich, so ein Travel Day, so ein Reisetag, den kannst du eigentlich auch kicken. Da verblempert man so viel Zeit. Man muss zum Flughafen, man muss zum Gate, man muss einchecken, Sicherheitskontrolle und so weiter und so fort. Dann sitzt da, musst einen teuren Kaffee trinken, teure Coke und so weiter. Und musst warten, bis du in dem Flieger sitzt, in der Konservendose, wo du neben irgendjemand sitzt und du betest, dass es nicht jemand ist, der zu groß ist und zu breit ist, weil sonst hast du keinen Platz mehr. Und du isst ein Essen, das gut aussieht, aber das Wissenschaftler sagen, es ist so gesalzen, dass du es überhaupt schmeckst, weil deine Geschmacksnerven da oben anders funktionieren. Und dann landest du und hast Stress wegen Koffer und so weiter. Wer tut sich das an? Du tust es dir an, weil das Ziel dein Urlaub ist. Du nimmst das alles in Kauf, weil du den Strand siehst, die Palmen, die Erholung und so weiter und so fort. Das Ziel gibt dir eine Perspektive und macht quasi dieses Durchhalten okay. Ich weiß nicht, was Camper denken, aber vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Jemand hat mal gesagt, wenn es nicht wert ist, dafür zu sterben, dann lohnt es sich auch nicht, dafür zu leben. Wenn dein Auto nicht es wert ist, dafür zu sterben, lohnt es sich auch nicht, dafür zu leben. Wenn dein Haus es nicht wert ist, dafür zu sterben, dann lohnt es sich auch nicht, dafür zu leben. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe es, dass wir das alles haben. Aber hat es uns? Oder haben wir es in der offenen Hand? Jesus, hey, gehört dir. Da gibt es eine Geschichte von einem jungen Mann, der ist zu einem Rabbi gegangen. Und er kommt bei diesem Rabbi an und er geht durch die Haustür, kleiner Raum, kleine Wohnung, läuft rein, Mini-Küche, kleiner Tisch, nur das Mini-Nötigste. Da sagt er, Rabbi, ich dachte, du bist der Weiseste, die haben ja alle von dir erzählt und so weiter und so fort. Jetzt bin ich da, wo sind deine Möbel? Der Rabbi guckt ihn an und sagt, wo sind deine? Ja, hey, ich bin ja hier extra hergewandert. Ich bin ein Traveler. Ich bin auf der Reise, sagt der Rabbi zu ihm. Ich auch. Leute, ich bin nicht gegen Besitz. Ich frage mich nur, okay, manchmal kann das, was wir haben, unsere Freude uns rauben. Wenn wir es auf einmal nicht mehr haben. Oder wie? Ich hoffe, wir verstehen, was ich so ein bisschen sagen muss. Wir waren in Reading ja eine Zeit lang und so weiter und da gab es immer mal wieder Feuer. Weil einfach die Hitze ist ja, unerträglich und so weiter und alles wird trocken und dann brennt es. Manchmal geht man auch davon aus, dass es einfach auch gelegte Feuer sind und das ist natürlich umso schlechter und blöder. Und die kriegen man dann nicht mehr unter Kontrolle und so. Und so ist auch in Reading tatsächlich ein Stadtteil fast, oder man kann schon sagen, dass ein Stadtteil abgebrannt ist. Und bei so einem Feuer, wenn so ein Feuer auf dein Haus zukommt, das ist nicht wie bei einem Umzug, wo du halt alles irgendwie packst und dann mitnimmst. Du nimmst nur die Sachen mit, die wirklich wichtig sind. Ich weiß nicht, ob eine Frau einen Thermomix mitnimmt oder so. Keine Ahnung. Aber ich frage mich halt, okay, was wäre für mich wichtig? Früher dachte ich, okay, schnell noch der Laptop mitnehmen, aber mittlerweile kannst du auch auf der Cloud alles Mögliche hochladen, also brauchst du nicht mal theoretisch. Was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig in deinem Leben? Weil am Ende des Tages nehmen wir halt doch nicht unsere Sache mit, von dem wir manchmal ausgehen, die würden uns unseren Status irgendwo ausmachen. Sondern es ist die Liebe zum Herrn. Es ist dein Herz, das du mitnimmst. Und ich hoffe, wir haben die Zeit hier auf Erden richtig ausgekauft, dass wenn wir solche Lieder singen, der ist mein Ein und Alles. Ich singe das vorsichtig. Nicht, weil ich denke, er ist nicht mein Ein und Alles. Bist du wirklich, Jesus, bist du wirklich mein Ein und Alles? Sag's mir, wenn es nicht so ist. Offenbar in meinem Herzen, wenn es nicht so ist, weil dann will ich das weghaben, beschneit es. So sieht mein tägliche stille Zeit aus. Hey, ich will tatsächlich, dass er alles ist. Aber manchmal kann so viel in unserem Leben das alles werden. Deswegen liebe ich, was Philipp in der Transition vorgelesen hat. Kolosser. Sind wir hier gesinnt oder da oben gesinnt? Von wo leben wir? Weil dann machen manche Streits gar keinen, das macht gar keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn, von der Ewigkeitsperspektive Unvergebenheit gegenüber jemand anders zu haben. Eigentlich bist du blöd, wenn du es hältst. Da macht manches gar keinen Sinn mehr. Es verliert die Kraft vom Hier und Jetzt. Und ich glaube, was Jesus uns auffordert, ist, hey, kannst du mit der Perspektive von meinem Reich, von der Ewigkeitsperspektive im Hier leben? Weil ich sage nicht, okay, jetzt schmeiß mal alles raus und so weiter und sind nur noch Reisende hier auf Erden oder so. Okay, versteh mich nicht falsch. Wir wollen hier Gottes Reich bauen, aber das kannst du nur, wenn das Reich oder das Gottesreich auch die Perspektive ist. Mann, I'm sorry, das ist echt. Philipper 3, 13 bis 19. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. So Paulus sagt, er sagt das auch mal an einer anderen Stelle, hey, ich bin wie ein Sportler. Die Disziplin, ja, die kommt aufgrund dessen, weil ich ein Ziel habe. Ich weiß nicht, ob du schon jemals eine Diät gemacht hast. Aber eine Diät machst du, weil du ein Ziel hast. So, er vergleicht es. Hey, wir verbringen Zeit mit Jesus, weil wir haben ein Ziel, ihm ähnlicher zu werden, ihn kennenzulernen. Das mache ich doch nicht einfach nur so, weil es halt irgendjemand sagt, das ist so normal. Alright. Also, den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, krass, Mann, zu der er uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gebracht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Wir wollen alle reifer werden, haben wir gesagt in diesem Jahr. Oder zumindest habe ich es gesagt und ihr habt gesagt, also gut, okay, machen wir vielleicht mit. Aber auf jeden Fall, das ist ein Teil, die Perspektive, sagt Paulus hier. Das ist ein Teil, wie offenbar wird, ob du reif bist oder nicht. Kinder, die haben jetzt noch nicht die krasseste Perspektive. Deswegen braucht es Eltern. Ein Kind, das sieht eine Pfütze und was macht's? Praise God! Zack, da rein. Das denkt nicht drüber nach. Okay, ich könnte ja nass werden, ich brauche neue Schuhe, ich brauche das und jenes. Es hat Freude am Jetzt und das ist okay. Ein Kind fällt schwer, das muss ich auf harte Tour lernen natürlich irgendwo auch. Wenn du im Auto sitzt, da sind wir schon da. Ja, 35 Minuten. Okay, das ist 2 Tage für ein Kind. Ein Kind hat nicht gelernt, was 35 Minuten in der Autofahrt bedeuten. Das ist ein Lernprozess, den du und ich gemacht haben. Das 35 Minuten im Auto bedeutet das, die Distanz. Das ist ein Lernprozess, ein Lernen, ein Reifen. Ich hoffe mal, mit 18 muss ich meinem Kind nämlich sagen, was 35 Minuten sind. Weil es das irgendwo gelernt hat. Und du nimmst das Kind dann damit rein, weil du kannst deinem Kind sagen, ja, in 2 Stunden sind wir da. Pff, ja gut, okay, nach 3 Minuten fragt es wieder, wann sind wir da? Ja, ich habe doch gesagt, in 2 Stunden. Ach, ja, aber was sind 2 Stunden? Okay, merkt ihr was? So, es ist ein Reifeprozess zu lernen, was das bedeutet. Und genauso ist das ein Reifeprozess, dass wir anfangen, okay, von wo leben wir? Was hat Christus für uns bezahlt? Er hat eine Wohnung, er bereitet eine Wohnung für uns vor. ich kann nichts mitnehmen. Jimmy hat mal gesagt, das letzte Hemd hat auch ein Loch. Du kannst nichts mitnehmen. Es geht nicht darum, Schätze hier auf Erden anzuhäufen, für das, dass wir hier Schätze haben. Sondern, okay, was machen wir mit dem? Sind wir gute Verwalter? Ehren wir Gott mit unserem Habe? All das Haben ist gut. Wenn es dich hat, ist es ein Problem. Deswegen ist auch nie, was ist zu viel und was ist, well, das musst du entscheiden in deinem eigenen Herz. Ab wann wird es ein Götze? Ab wann ist es ein Götze? Ab wann ist dein Kontostand, tu das Vertrauen zu Gott einsetzen? Ersetzen, danke, das ist das Wort. Okay, also er redet hier von dem Reifeprozess. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. So, das ist mein Gebet. Ja, auch mir, dass Gott uns Klarheit schenkt, immer mehr beschneidet, immer fokussierter unseren Blick schärft. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Yes, wir lassen uns das nicht mehr rauben. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Schade. Ich habe euch schon oft von ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Oh, Schott. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf die Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Scheibenkleister. Okay, die Zeit ist leider so vorangeschritten. I'm sorry, ich überspringe jetzt hier ein paar Sachen. Und ich ende mit dem in Philipper 4. Also wie gesagt, wir sind ja in diesem Philipper-Brief. Da sagt Paulus nochmal, ich sage das nicht, weil ich Mangel leide. Denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Paulus hat irgendwo in seiner Reise mit Jesus gelernt, dass Jesus alles ist und genug ist. Und das ist so das, was ich in den Leuten da unten sehe. Die haben nicht viel. Und absolut, tu denen unser Opfer gut, absolut. Tu denen unsere Wertschätzung, unsere Liebe, unser Beten gut, ja. Ich denke mir mal, betet für uns. Die westliche Kirche braucht irgendwo dieses Verständnis wieder. Worum geht's? Worum geht's wirklich? Leute, das Leben, mir wird's immer bewusster. Es ist kein Spiel. Es geht um Leben und Tod. Ich sehe christliche Influencer posten. Ja, Jesus spielt eine Rolle in meinem Leben. Ich denke mir, in welchem Theaterstück bist du eigentlich unterwegs? Das, Jesus ist entweder dein Leben oder nichts. Der kann nicht nur eine Rolle spielen. Ich hoffe irgendwie, dass es vielleicht reicht. Aber ich hoffe nicht, du wachst auf und dann sagst du, hey, wow, die Rolle, die reicht halt nicht. Weil ich habe eigentlich gesagt, nicht, du kannst einmal nimmst, bitte heb deine Hand und dann kannst du machen, was du willst. Sondern folg mir nach, nimm dein Kreuz auf dich. Okay. Leute, das ist wirklich kein Spiel. Und ich predige das zu mir selber. Weil man ist so schnell im Alltag unterwegs. Man ist so schnell von allen Umständen um. Die können ja nicht mal schlecht sein, die Umstände hier in der westlichen Welt. Und trotzdem können sie dir das Leben rauben, dich ablenken. Deine Augen von dem richten, von dem wirklich Leben kommt. All das, was die Welt bieten kann, ist temporäres Glück. Der Teufel ist nicht blöd. Leute, ich denke mir manchmal so, wenn er so abgebildet wird mit Hörnle oder sowas, so kommt er nicht. Er ist ein Engel des Lichts. Der kommt, der hat Jesus die Reichtümer und alles angeboten. Der hat was zu geben. Ich will ihn nicht größer machen, wie er ist, aber ist Jesus genug? Und ich end mit dem Vers aus Philipper 3, 20, 21. Wir dagegen sind Brüder des Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unser Retter Jesus Christus. den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. In anderen Worten, Paulus sagt nochmal, hey, ich weiß, wo ich wohne, ich weiß, wo ich lebe im Himmel. Und selbst jetzt im Gefängnis, selbst in Fesseln, selbst, ich höre ihn nicht einmal sagen, wie blöd das Essen schmeckt, warum er kein Nintendo im Gefängnis hat und so weiter und so fort. Unsere Gefängnisse heute, also ich meine hier in Europa, das ist Luxus gegenüber das, was die da unten erleben. Oder vielleicht auch das, was die hier erlebt haben. Geschlagen, misshandelt und so weiter und so fort. Ich habe von Leuten gehört, die gehen halt übers Wochenende in den Knast, weil es da besser ist wie irgendwo anders. Denkt man so, okay, das ist auch eine Perspektive. Ich hoffe, der Punkt kommt rüber, ihr Lieben. Das ist nicht nur, der sitzt nicht am Strand von Mallorca und denkt so, hey, freut euch alle Zeit, Hammer. Ich wollte es euch mal schreiben, weil jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit in meinem Urlaub. Der sitzt im Gefängnis, wahrscheinlich ausgepeitscht und mit dem wunden Körper am Boden, einem Dreck. Und der schreibt theoretisch, ich habe gerade Zeit, ich schreibe euch einen Brief. Freut euch alle Zeit. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn in seinem eigenen Körper und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen. Das erinnert mich an dieses Wort von Chris Walden, als er gesagt hat, wir kommen in eine Season oder wo quasi Metamorphose. Habt ihr das gehört, dieses Wort, das er über, weiß gar nicht, über welches Jahr ausgesprochen hat, wo der Schmetterling quasi aus dem Kokon kommt, rausbrechen muss. Und so eine Raupe ist jetzt nicht unbedingt was Schönes, bis es rausbricht, den Umstand durchbricht und dann was Wunderschönes wird. Und das erinnert mich daran. Vielleicht, ganz ehrlich, mein Papa, der ist gestorben und dem wurde verheißen, die Jahre des Hiobs sind vorbei und so weiter und so fort. Mittlerweile, ich könnte zornig sein, damit, weil das prophetische Wort nicht in Erfüllung ging und was weiß ich, was man alles machen kann. Ganz ehrlich, mein Vater ist top gesund im Himmel. Ja. Der läuft auf den Straßen von Gold. Ja. Der feuert uns an, dass hier was geht. Ja. Das ist Perspektive. Egal, wo wir gerade durchgehen, egal, wie es aussieht und warum auch immer manches nicht sofort passiert, ich wünsche mir das. Ich bete für jeden, wirklich. Und wir haben, wie gesagt, wir haben dort coole Sachen erlebt. Ich erlebe hier coole Sachen. Und manchmal klappt es nicht. Und ich denke mir so, was ist los? Warum? Und so weiter. Aber das Warum, wenn es mich weiter von Gott wegbringt, wie näher zu ihm, dann habe ich ein Problem. Weil meine Perspektive ist, okay, hey, die Person ist Christ. Irgendwann wirst du laufen. Irgendwann bist du gesund. Lass dein körperlicher Zustand jetzt nicht deine Ewigkeit kosten. Sondern trotz allem, bete für andere. Sei dankbar. Du atmest immer noch. Freu dich alle Zeit. Ich weiß, ganz ehrlich, ich bin top gesund. Mir geht's super. Ich weiß, das ist einfach zu sagen von meiner Seite aus. Und ich bin der Erste, der mitbetet. Ich bin ja der Oberheuler, ich würde sonst mitheulen, okay? Mir ist schon klar, dass der Umstand manchmal wehtut. Aber am Ende des Tages würde ich mir wünschen, wir alle kommen an den Punkt und würden sagen, ich will euch aber wissen lassen, Brüder, dass meine Umstände umso mehr der Förderung des Evangeliums dienen. Das ist mein Gebet heute Morgen. Vielleicht können wir einfach gemeinsam aufstehen. Dann will ich das einfach über uns beten. Und dann beten wir einfach noch für ein paar Leute. Wenn du hier bist, brauchst du brauchst Heilung, brauchst eine Ermutigung. Komm hier nach vorne, wir haben ein Ministry-Team. Aber Jesus, ich bete wirklich, dass wir diese Perspektive des Himmels bekommen. Dass du uns überführst heute Morgen. Dass du unser Herz, unser Denken überführst. Dass da, wo wir noch selbstsüchtig leben, da, wo wir nicht wirklich ausgeliefert sind, da, wo noch so viel anderes uns hat, dass du uns überführst, Jesus, und dass wir heute Morgen Buße tun von diesem Lebenswandel. Weil ich will nicht irgendwann mal hören, dass wir Feinde des Kreuzes waren oder sind. Und wir denken, wir haben so viel für dich gemacht, aber du kennst uns gar nicht. Das wäre traurig. Und deswegen bete ich, dass wir in irgendeiner Art und Weise, dass der Geist der Überführung kommt, Jesus, und uns zeigt, hey, wo stehen wir? Und Herr, ich bete wirklich auch für mich selber. Das ist mein Herz, das ist offen vor dir, das ist offengelegt. Du kennst jeden Gedanken, du kennst alles. Mach mir offenbar, wenn es da Dinge gibt, die eben nicht von dir sind, die dem Reich Gottes nicht dienen. Und ich bete, Herr, dass über vieles ein Geist kommt mit einer neuen Perspektive, mit einer neuen Ausrichtung, mit einer Ewigkeitsperspektive, mit einem himmlischen Mindset, dass wir sehen von einer anderen Perspektive, mit deinen Augen sehen, von deinen Augen her leben, Jesus. Das Kreuz vor uns, hinter uns, rechts und links. Was du für uns getan hast und gleichzeitig, wer wir durch dich sind, Jesus. Ich danke dir, Herr, für deine Gnade. Ich danke dir, Herr, dass du nicht möchtest, dass wir so bleiben, wie wir sind. Und trotzdem hast du uns errettet und rauserkauft. Und dafür bin ich dir so dankbar. Und diese Errettung, die ist so kostbar, dass wir in jedem Umstand Danke sagen können, in jedem Umstand preisen können, in jedem Umstand die Förderung des Evangeliums nicht aus der Perspektive verlieren. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Alright, ihr Lieben. Hammer.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.